Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Traummörchen, hallo. Die Älteren erinnern sich vielleicht, es gab mal ein Genre im deutschen Film, das hat behauptet, besonders nah bei den Menschen zu sein. Denn wo könnte man den Menschen näher sein als dort, wo sie leben, wo sie zu Hause sind, wo ihr Herz schlägt, in ihrer Heimat. Der deutsche Heimatfilm, auch daran erinnern wir uns dann vielleicht noch, hat uns einiges gezeigt, aber etwas ganz anderes, als da versprochen wurde, nämlich eine Welt, die nicht aus Wirklichkeit bestand, sondern aus Kitschklischees und schlecht erträumter Fiktion. Und doch möchte ich für meinen Gast heute genau diesen Begriff nochmal bemühen, dem vom Heimatfilm, aber nur, weil ich glaube, dass er es wirklich ernst damit meint. Seine Helden, so unterschiedlich sie auch sein mögen, junge Muslime in Kreuzberg, Neonazis in Rostock-Lichtenhagen, ein Migrant aus Westafrika auf dem Berliner Alexanderplatz, sie suchen eigentlich alle genau diesen großen, geheimnisvollen Ort, den man Heimat nennt. Sie verzweifeln daran, einige scheitern auch, andere versuchen es einfach noch einmal und immer wieder. Und das tut er auch selbst. Es immer wieder damit versuchen, mit seinen Filmen. Herzlich willkommen, Burhan Kurbani.
Hallo.
Kurbani, sind Sie da innerlich erstmal zusammengezuckt, dass ich dieses Wort benutzt habe, Heimatfilm?
Nicht. Sie haben ganz gut die Kurve bekommen. Ich habe zwischendurch überlegt, ob es dann vielleicht heimatlosen Film ist, was Sie meinen oder was ich meine, oder ob es am Ende um die Sehnsucht nach Heimat geht, also und auch ob die alten kitschigen Filme eben Filme von der Sehnsucht nach einer Heimat waren, nach einem alten Deutschland oder nach einer Welt, die mal schöner, bunter und lieblicher war. Ich glaube, bei mir ist es eher so ein Gucken nach vorne und weniger ein Gucken nach hinten. Also so Heimat als Utopie. Und wenn Sie es so annehmen, dann würde ich sagen, ja, dann mache ich Heimatfilme.
Sie sind 1980 geboren, ein bisschen spät vielleicht für Peter Alexander und den Förster im Silberwald. Aber man kann das natürlich nachholen in den Mediatheken.
Wir hatten nur drei Sender, das heißt ARD und ZDF und dann gab es irgendwo noch ein paar Dritte, das heißt Peter Alexander haben wir schon zu Genüge gesehen auf Dauerschleife, also bis die Privatsender dann kamen.
Der Schriftsteller Daniel Kehlmann hat mal geschrieben, nach dem Krieg schaut einem aus dem deutschen Film die Fratze des Wahnsinns an. Übertrieben?
Ich finde es einen total natürlichen Wahnsinn, also dass man nach dem Schrecken des Krieges eine ganz große Sehnsucht danach hat, sich diese Utopie, diese Idealwelt zu bauen. Das ist, ich glaube, total menschlich. Und ich glaube, deshalb kamen dann auch die 68er, deshalb kam ja auch irgendwie dann der Widerspruch, ne, dass wir leben nicht im Paradies und die Welt ist nicht in Ordnung und ihr könnt sie uns nicht schön malen. Und nur weil wir jetzt irgendwie das Wirtschaftswunder haben, heißt das nicht, dass wir auch in der besseren Welt angekommen sind. Die müssen wir uns bauen.
So ein bisschen die geschichtliche Bewegung ist ja, dass jemand oder hier eine ganze Generation Dinge erlebt hat und leider ja auch veranstaltet hat, die dann vielleicht so groß sind, dass die Erinnerung das nicht aushält, damit konfrontiert zu werden. Und dann schafft man sich halt eine andere Welt. Jetzt gerade bei uns geht es über ein Jahrzehnt, da sind wir eine ziemlich friedliche Gesellschaft, aber anderswo knallt es natürlich gewaltig. Bei Ihren Eltern zum Beispiel im Leben hat es gewaltig geknallt. Sie sind aus Afghanistan, können wir gleich nochmal ausführlich drüber sprechen, Ende der 70er Jahre nach Deutschland gekommen. Haben Sie bei Ihren Eltern, bei Ihrer Mutter vor allen Dingen, mit der Sie ja dann Ihre Jugend verbracht haben, haben Sie da das Bedürfnis gespürt, an bestimmte Sachen nicht mehr erinnert zu werden?
Ich bin tatsächlich ganz großartig darin, Dinge selektiv zu vergessen. Und mein bester Freund, einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben, ist mein kleiner Bruder. Der ist nicht viel kleiner als ich, 3,5 Jahre jünger, aber mein Bruder hat ein fantastisches Gedächtnis. Und er erinnert mich immer wieder daran, vor allem an Dinge, die vielleicht nicht so schön waren und die ich ziemlich gut vergessen und verdrängt und irgendwie ins Unterbewusstsein geschoben habe. Ich glaube, was mir in meinem Beruf hilft, ist, dass diese Dinge, die dann irgendwie im Unterbewusstsein gären, irgendwann auf eine andere Art, in der Form von einer Geschichte, von einem Film oder von einer Drehbuchidee, dann wieder hochpoppen. Und also ich vertraue da meinem Unterbewusstsein, dass all das, was ich versuche da reinzuzwängen und irgendwie ins Vergessen zu schieben, schon noch wieder hochschwimmt. Mhm. Und was Sie am Anfang meinten, also die Frage nach vergessene Erinnerung, Erinnerungskultur, ich meine, das ist ja das, was ich, wenn ich irgendwas an diesem Land besonders lieb habe, ist es ja diese Auseinandersetzung mit dem, was man falsch gemacht hat, also mit dem Schrecken, mit den Sünden der Vergangenheit und dass Deutschland da eine relativ einmalige Rolle auch einnimmt und sich immer und immer wieder vergegenwärtigt, was man getan hat.
Aber um nochmal auf diesen Heimatfilm zurückzukommen, ist der Film vielleicht an sich schon mal ein sehr gutes Medium, um wegzuschauen?
Oder hinzuschauen.
Das wäre wahrscheinlich eher Ihre Strategie, soweit ich Ihre Filme kenne, aber auf der anderen Seite, Sie plädieren ja auch sehr stark für den Raum des Kinos, ne, der ja ein fensterloser Raum ist. Weiter isolierter von der Welt kann man eigentlich nicht sein.
Okay, da sind, glaube ich, zwei Antworten drin für mich. Also das erste ist natürlich, dass der Platz, den ich für mich als Filmemacher gefunden habe, das ist meine Nische und das ist eine, die versucht, sich zu konfrontieren und in seinen Geschichten versucht, was zu erzählen, was wir vielleicht oft im Alltag wegdrücken. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass Eskapismus und sich aus dem Alltag irgendwie herausziehen zu wollen, völlig legitim ist. Und das ist auch, dass wir das als Menschen auch total brauchen. Ich finde, die Balance ist wichtig, dass wir uns beides geben, dass ich an einem Tag mir Germany's Next Topmodel anschaue und am nächsten Tag vielleicht sogar meinen Film im Kino. Und die zweite Sache, ich finde, gerade in der Welt, in der ich ständig überflutet werde mit Reizen, meine Aufmerksamkeit eine Ware ist, die von den Medien krass verhandelt wird, ist es toll, in einem Raum zu sein, wo ich das Handy ausschalten muss, wo ich nichts anderes machen kann, außer nach vorne zu schauen und von den Filmemacherinnen gelenkt werde und oder eingeladen werde auf eine Reise, auf der ich nichts anderes mitbekomme. Also insofern, ich möchte das jetzt überhaupt gar nicht so groß machen, aber mir ploppt jetzt nur in den Kopf einfach so ein meditativer Raum, ne? So ein Ort, an dem man einfach mal kurz nicht an alles andere denken muss.
Und eigentlich Ihr Lieblingsraum als Filmemacher? Sie sagen oder Sie haben mal gesagt, Sie machen eigentlich nicht einfach Filme, Sie machen Kinofilme.
Ich mache Kinofilme und natürlich, also die Art von Kontrolle über die Wahrnehmung, die ich in einem Kinosaal habe, ist natürlich schon sehr exklusiv. Und natürlich genieße ich das, dass ich da nicht irgendwie konkurrieren muss mit dem Handy, mit dem Internet, mit, keine Ahnung, dem Radio. Und es ist natürlich auch ein Gemeinschaftsraum. Man sitzt da also in der Regel ja nicht alleine und man spürt die anderen Personen auch. Und man das Gucken wird plötzlich zu einem Erlebnis und eins, das geteilt wird. Und das finde ich total spannend. Das mag ich sehr im Kino.
Ich habe Ihre drei großen Kinofilme erstmal zu Hause gesehen, auf einem ziemlich großen Flachbildschirm. Und einen einzigen, nämlich Berlin Alexanderplatz, habe ich dann auch mal im Kino gesehen. Und was mir da aufgefallen ist, vielleicht ist das einfach nur eine Fehlwahrnehmung, weil ich bei den anderen Fällen nicht aufmerksam genug gewesen bin. Aber im Fernsehen ist mir aufgefallen, dass ich so einige Sachen, einige Dialoge, einige vermutlich auch für Sie sehr wichtige Textpassagen nicht verstanden habe. Und im Kino habe ich halt alles verstanden. Ich denke mal, es liegt auch einfach daran, im Kino wird natürlich richtig aufgedreht. Ne? Kino ist eigentlich laut. Und das mache ich, das Fernsehen mache ich zu Hause nicht so laut. Und irgendwie dachte ich auch, vielleicht ist das Absicht bei Ihnen.
Nee, also das klingt gerade furchtbar. Ich bin schockiert. Ich
meine, dann. Aber dass also, Sie einfach groß denken, sagen, also eigentlich, ne, dann geh doch ins Kino, weil da stimmen doch alle, ne? Da stimmen alle Parameter.
Ja, ich finde es den ZuschauerInnen gegenüber, die nicht die Zeit, nicht das Geld, nicht die Möglichkeiten haben oder auch vielleicht nicht gezielt irgendwie meinen Film anschauen wollen und eher im Fernsehen drüber stolpern und dann hängen bleiben, den will ich ja gar nichts wegnehmen. Also so, es gibt die Kolleginnen, die irgendwie nur auf Film drehen wollen. Es gibt Menschen, die das im Kino nochmal als eine ganz andere Art von religiösem Ort irgendwie sehen. Das ist bei mir tatsächlich eher ästhetisch und es hat für mich viel mehr damit zu tun, dass, wie gesagt, dass ich nicht um die Aufmerksamkeit meiner ZuschauerInnen irgendwie buhlen muss in dem Moment. Tatsache ist aber natürlich, dass ich bin gerade in der Postproduktion von meinem neuen Film und wir machen die Mischung in einem großen Kino natürlich und da legen wir die Sprache in die Mitte und die Musik und die anderen Geräusche links und rechts. Und sobald es dann fürs Fernsehen runtergemischt wird, ist es alles auf einer Spur und dann gehen Dinge verloren. Und das ist der Preis, den man zahlen muss. Also so, ich könnte natürlich habe ich im TV viel mehr Zuschauer, aber da weiß ich halt nicht, wo sie es gucken. Gucken sie es auf dem Handy, gucken sie es mit Kopfhörern, gucken sie es an einem Flachbildschirm oder an einem alten Röhrenfernseher. Das Schöne im Kino ist, es gibt einfach einen Maßstab 5.1 und daran halten technisch sich alle und dadurch es klingt alles überall gleich und das ist toll.
Aber wünschen würden Sie sich schon, dass die Wiedergabebedingungen vielleicht, wo Sie sich so viel Mühe gemacht haben, dass die stimmen, dass man vielleicht das doch nicht auf dem Handy guckt mit so einem vielleicht so einem billigen Kopfhörer im Ohr, sondern
ich weiß nicht. Wissen Sie, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ich hasse ja diese großen Flachbildschirmfernseher, weil da ist so viel noch extra Software drauf, die das Bild irgendwie versucht, irgendwie zu glätten und so weiter und so fort. Also ich sehe meinen Filmen nie. Also wenn ich sie auf diesen Fernsehern sehe, mache ich sofort aus, weil ich es furchtbar finde. Ich finde, für mich die beste Referenz, einen Film anzugucken, ist auf dem Bett mit dem Laptop auf dem Bauch, mit guten Kopfhörern. Und das ist für mich eigentlich neben dem Kino die einzig ideale und legitime Art, einen Film zu gucken. Und alles andere ist nie so intensiv und nie so genau. Und wie gesagt, das Bild stimmt einfach auf diesen Fernseher nicht. Das ist furchtbar, eine Katastrophe.
Buan Kobani, Sie haben uns ziemlich wilde Musik mitgebracht heute für unsere Sendung. Wir fangen mal an mit einer Band aus Stuttgart. Die Nerven heißen die. Der Song Ich sterbe jeden Tag in Deutschland. Ich sterbe jeden Tag in Deutschland. Der erste Musiktitel heute in unserer Sendung mit dem Regisseur Buhan Kobani. Deutschland muss in Flammen stehen. Ich will alles brennen sehen. Im Hintergrund grölen Leute und zünden dann zum Schluss auch noch Böller. Buhan Kobani, ist das Musik für den Verfassungsschutz?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, dass damit gemeint ist, dass man in Deutschland niederbrennen muss, sondern vielleicht, dass es darum geht, alte Institutionen und festgefahrene politische Diskussionen irgendwie wieder neu zu denken und vielleicht erstmal zu dekonstruieren, um dann wieder von vorne anzufangen und nochmal neu nachzudenken über, wie Sie am Anfang meinten, Deutschland als unsere Heimat und Demokratie als die politische Form, die wir uns gewählt haben, und Macht zu delegieren. Und dass ich in den letzten Wochen und Monaten einfach nicht mehr weiß, was ich tun soll, wenn in Deutschland die AfD bei 24% liegt, im November sich irgendwelche Nazis für eine Wannsee-Konferenz 2.0 treffen und über, also nennen wir es mal, freundlich Remigration reden. Das ist für jemanden wie mich, also Ihre Zuhörer sehen das nicht, aber mein Phänotyp ist nicht biodeutsch. Ich bin weder blond noch blauäugig. Ich sehe ganz offensichtlich nicht aus, als wären meine Eltern aus diesem Land. Und darüber nachzudenken, dass momentan 25% der Bevölkerung einer Partei ihre Stimme geben würden, die das gut findet oder die sowas durchziehen und machen will. Das ist, ne, also so, sie erwischen mich gerade an einem Moment, wo ich einfach müde und traurig und verletzt und wütend bin. Aber vielleicht können Sie sich mein Entsetzen vorstellen. Es ist schwierig und ich habe viel darüber nachgedacht, wie es war für mich, Kind zu sein in Deutschland, vor allem um die 90er Jahre herum. Ich habe einen Film darüber gemacht, wie 3000 Menschen in Rostock-Lichtenhagen ein Geflüchtetenheim angreifen und versuchen, 150 Menschen abzufackeln. Und jetzt bin ich 43 und es ist 2024 und ich habe das Gefühl, ich bin wieder so nah dran an diesem Gefühl von Angst und Verstörung, das ich damals als Kind und Jugendlicher hatte. Und
Und so eine Musik, die mit viel Wut daherkommt und sich ein anderes Deutschland herbeischreit.
Wut ist okay, Hass ist nicht okay. Wut ist okay, Wut ist dynamisch und ein Aufschrei kann der Beginn von einer Konversation sein. Hass ist was anderes. Und ich glaube, das, was ich von der anderen Seite bekomme, ist Hass. Das ist nicht mehr dynamisch, das ändert sich nicht, sondern da bin ich Objekt einer Sache. Da bin ich nicht in einem Dialog, da bin ich nicht in einer Diskussion, da bin ich nicht im Streit. Weil einen Streit kann man auflösen. Und Hass in was anderes umzuwandeln, ist schon verdammt schwierig.
Die Band komme nochmal kurz drauf zurück, auf diese Band, die Nerven, mir völlig unbekannt. Ich habe nachgeschaut, 2010 haben die sich in Stuttgart gegründet, da waren sie noch ganz in der Nähe, nämlich auf der Filmakademie in Ludwigsburg und haben ihren Diplomfilm Shahada gedreht. Kennen Sie die Jungs vielleicht sogar von dieser Band, die Nerven?
Ich kenne die Jungs sehr gut und der Sänger Max Rieger ist einer meiner besten Freunde, der hat zum Teil auch Musik für Berlin-Alexanderplatz gemacht. Und wir planen jetzt ein Filmprojekt, in dem er komplett den Score schreiben wird. Und das Album ist entstanden um den Beginn des Ukraine-Krieges. Und da haben wir uns, er als Musiker und ich als Filmmacher, natürlich immer wieder gefragt, was können wir machen, was können wir tun, wozu sind wir eigentlich gut? Und die einzige Lösung, zu der wir gekommen sind, ist, wir sind halt nur dafür gut, dass wir das machen, was wir gut können. Alles andere können wir nicht. Und das ist für ihn halt seine Musik und mit seinen sehr klaren und starken Aussagen. Und für mich sind es meine Filme.
Ja, und ich darf dir da unterbrechen und gleich einhaken, denn das, was sie gut können, das konnten sie offensichtlich ziemlich früh schon ziemlich gut. Denn jeder, der in einer Filmhochschule, in der Filmakademie ist, der macht am Winter, wenn er nicht aufgibt, einen Diplomfilm. Aber es gibt nicht viele, also um nicht zu sagen, es gibt fast gar keinen, der diesen Diplomfilm hinter im Wettbewerb der Berlinale wiederfindet. Wie ist das denn passiert? Denn das ist ihnen passiert mit Shahada.
Also wir haben damals mit einer Produktionsfirma gearbeitet, die den Film, als wir ihn gerade fertig gemacht haben, nicht mochte und die unbedingt diesen Film um 30 Minuten kürzen und auf mittellange Filmfestivals schicken wollte. Und wir haben halt gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Und wir haben dann unter der Hand den Film der Berlinale gezeigt, erst der Perspektive Deutsches Kino, dann wurde er hochgereicht zum Forum, zum Panorama und letztlich kam irgendwann der Anruf, wir laufen im Wettbewerb der Berlinale. Und dann war natürlich alles cool, so, dann war auch die Firma total froh und stolz und es gab auch nie ein Problem. Aber wenn der Film diese Zusage nicht bekommen hätte von Dieter Koslik, dem damaligen Direktor der Berlinale, dann wäre der mir wahrscheinlich aus der Hand genommen und zerschnitten worden zu irgendwas, was dann nicht meins gewesen wäre. Und dann wäre ich wahrscheinlich heute auch nicht hier.
Ja, und so ist er gezeigt worden auf der denkbar größten Bühne, die es zumindest in der Bundesrepublik hier gibt. Wie war Ihr erster Eindruck, Ihr erstes Gefühl? Riesenfreude, Riesenglück oder Himmelhilf?
Ich glaube, es hat angefangen mit Riesenglück, Riesenfreude, einer großen Euphorie. Aber vielleicht liegt es nicht in meiner Natur, dass ich das Gefühl lange festhalten kann, weil ich dann relativ schnell dann auch ein ziemliches Loch gefallen bin und fast ein Jahr gebraucht habe, um wieder rauszukommen aus so einer ganz, ganz großen Düsternis und so einer ganz großen Melancholie. Also ich bin nicht depressiv gewesen, das wüsste ich. Also ich habe schon eine große, große Melancholie gehabt und konnte mich halt nicht wirklich filmisch bewegen. Und dann waren es halt so mein Mentor, Andreas Dresen und andere Menschen in meinem Umfeld, die mich da wieder rausgeholt haben, die gesagt haben, es ist okay, in so ein Loch zu fallen, ist es okay, nicht in Ordnung zu sein und nicht zu funktionieren für eine Weile. Und dann kam so peu à peu die Idee für den nächsten Film und dann konnte ich mich durch die Arbeit wieder so aus der Dunkelheit rausarbeiten.
Ja, aber wir hatten dieses tiefe Loch geschaufelt, die Kritiker, die den Film nicht so gut gefunden haben, denn davon gab es einige und ist natürlich was anderes, ob man so, weiß nicht, in seinem Studentenkreis irgendwie eine draufkriegt oder auf so einer Bühne, denn da sieht's jeder und da tut's vermutlich doppelt weh.
Ich würde sagen, ja, wenn ich nicht die Erfahrung gemacht hätte, dass es bei den anderen Filmen nicht besser geworden ist. So, ich habe dann für den nächsten Film unglaubliche Kritiken bekommen. Natürlich, Sie haben total recht, das will man hier auch gar nicht verschweigen. Der erste Film ist schon hart verrissen worden. Und dann kam daraus auch der Ansporn, den zweiten Film und den besser zu machen. Also auch so mit einem Stinkefinger, so von wegen, fickt euch alle. Aber danach habe ich dann irgendwie geschafft, aus 100 tollen Kritiken die 3 zu finden, die scheiße waren und habe mich davon runterziehen lassen. Und das war beim nächsten Film nochmal so. Und ich glaube, das hat dann tatsächlich nichts damit zu tun, wer mir auf die Schulter klopft oder wer mir in die Fresse haut, sondern ich bin extrem gut darin, immer wieder also so an einem gewissen Punkt zu kommen, den manche Glück nennen oder Euphorie oder Erfolg und das dann irgendwie für mich wieder kaputt zu machen. Und also das ist auch sowas, über das ich in letzter Zeit viel nachdenken musste. Also das, ich weiß nicht, ob das so ein kleiner Schwenk ist, aber ich habe darüber auch für mich ein bisschen geschrieben. Ich habe ihren Namen vergessen. Ich habe während meinen letzten Dreharbeiten einen ganz, ganz kurzen Interviewausschnitt gesehen von einer amerikanisch-japanischen Tennisspielerin. Sie war lange Zeit in den Top 10, auch mal kurz Nummer 1, also die erste asiatische Frau, die Nummer 1 war in der Tennis-Weltrangliste. Und in einem Interview sagt sie, wenn ich gewinne, bin ich nicht glücklich. Ich bin nur erleichtert, dass ich es nicht versaut habe. Und wenn ich verliere, dann ist für mich die ganze Welt im Arsch. Und das ist nicht normal. Und ich habe, irgendwie hat das in mir was angesprochen und ich habe gemerkt, das ist the immigrant experience. Das ist dieses Gefühl von nie genug zu sein, als Fremde in einem fremden Land zu sein und irgendwie das Gefühl zu haben, nie ausreichend zu sein, härter zu arbeiten, als man es vielleicht müsste, um dann nicht zu gewinnen oder nicht irgendwas Tolles zu erreichen, sondern gerade so zufrieden zu sein mit dem, was man hat, beziehungsweise glücklich zu sein, dass man es nicht versaut hat. Und ich glaube, das ist sowas, was für mich in den letzten 3-4 Jahren irgendwie extrem schwer war, beziehungsweise das ist etwas, was ich für mich gerade begreife und dass ich ein Recht darauf habe, dass es mir auch gut geht, wenn ich Erfolg habe, aber dass ich es mir immer noch nicht eingestehen kann. Und dieses komische emotionale Imposter-Syndrom, das ist für mich schon die Erfahrung als migrantischer Mensch in Deutschland.
Und nochmal zu dem Loch, einfach nochmal nachgreifen. Sie werfen viel von sich in die Waagschale Ihrer Filme, machen sich vielleicht dadurch auch ein bisschen noch verletzlicher. Denn es ist ja was anderes, ob Sie jetzt einen Film abliefern, irgendwo über Eisbären oder Müllkippen in Neu-Delhi oder hier einen Film wie diesen ersten, der von drei jungen Muslimen in Deutschland handelt, die versuchen, mit dieser Gesellschaft, mit ihrem Leben und auch mit ihrem Glauben zurechtzukommen.
Ich denke immer, dass ich so viel Abstand habe, weil die Figuren ja nie ich bin. Und es gibt Kolleginnen von mir, die da schauen sie deren Filme an und merken, ah, deine HauptdarstellerInnen sieht genauso aus wie du. Du erzählst da gerade eigentlich deine Geschichte. Fair enough. Und das darf Film auch, das soll Film auch. Ich mache eigentlich immer das Gegenteil. Also ich schaffe es, mich durch die Verkörperung von einem afrikanischen Mann, von ostdeutschen Neonazis oder von eben diesen drei jungen Muslimen zu erzählen. Jetzt in diesem neuen Film ist es eine arabische Frau und ist es für mich der persönlichste Film, den ich je gemacht habe. Obwohl er, wenn Sie ihn anschauen, eigentlich keine Anhalts-, also keine Bezugspunkte zu mir und meinem Leben hat. Und trotzdem, ich habe gestern reingeschaut, ich musste den Film im abnehmen, technisch, und habe ihn im Kino gesehen. Und habe gemerkt, da ist so viel Wut auf der Leinwand und du hast sie dahin geworfen, du hast es dieser Schauspielerin in den Mund gelegt, damit du nicht so wütend sein musst. Und ja, natürlich macht man sich verletzlich. Natürlich ist es persönlich, wenn man schlechte Kritiken bekommt. Das kann man nie abstellen. Wenn dir irgendjemand sagt, dass dein Kind hässlich ist, dann bist du verletzt. So, und wenn natürlich würde ich das jetzt nicht irgendwie mit einer biologischen Geburt vergleichen, aber natürlich sitze ich mit jedem Film mindestens 3, wenn nicht, wie bei Alexanderplatz, 8 Jahre lang damit rum. Und wenn jemand sagt, pfui, dann nehme ich das persönlich.
Wenn Sie, wie Sie jetzt gesagt haben, es eigentlich diese Erfahrung gemacht haben, dass Sie nach allen großen Projekten bisher in Löcher gefallen ist, ist die Konsequenz daraus, die Lehre vielleicht einfach nicht, also nicht zu fallen, sondern sich sofort festzuhalten, nämlich am nächsten Projekt einfach weiterzuarbeiten. Wir wissen, dass Arbeit, Beschäftigung eine reinigende Kraft haben kann.
Ich glaube, das Beste wäre Therapie.
Okay.
Also mein Bruder ist Therapeut. Also so natürlich, nein, ist natürlich Therapie. Also so, das empfehle ich wirklich jedem Menschen, sich Hilfe zu suchen, wenn man sie braucht. Und das ist, glaube ich, der wichtigste und der härteste Schritt, sich einzugestehen, ich bin an einem Punkt, an dem ich nicht mehr weiterkomme und ich brauche Hilfe und ich hole sie mir. Und das ist in Deutschland nicht immer einfach, aber es ist möglich. Aber natürlich, also so das Rock'n'Roll-Prinzip, das, was Sie gerade angesprochen haben, ist natürlich, ich lasse es gar nicht erst aufkommen, ich springe von einem zum nächsten Projekt und schlafen kann ich, wenn ich sterbe. Und das finde ich eigentlich auch ein bisschen geil. Und das ist natürlich auch, also so, meine Helden der Jugend waren, oder mein Held der Jugend war Kurt Cobain. Und der hat in seinem Abschiedsbrief, nachdem er sich erschossen hat, halt geschrieben, it's better to burn out than to fade away. Ich glaube, was ich nicht richtig hinbekomme, ist Work-Life-Balance. Und da geht es mit Sicherheit vielen Kolleginnen anders. Ich will auch gar nicht für andere Menschen sprechen, ich kann nur für mich sprechen. Aber Arbeit hilft natürlich. Und ich liebe meinen Job und es ist der beste Job der Welt, wenn alles gut geht. Aber wenn es scheiße läuft, dann möchte man sich irgendwie eine Kugel in den Kopf jagen.
Kurt Cobain, damit sind wir schon beim nächsten Musiktitel fast. Also wir sind schon auf jeden Fall auf dem Kontinent und ich weiß nicht, ist er nicht auch von der Westküste doch, ne? Irgendwann sind sie wahrscheinlich alle an der Westküste gewesen, genau wie Rage Against the Machine, mit dem wir uns jetzt erstmal wenigstens zeitweilig verabschieden, bevor wir dann die Nachrichten hören und dann natürlich wieder zurück sind. Aber ja, Rage Against the Machine, Freedom.
Ich habe zu Rage relativ spät gefunden, aber es war, ich glaube, mein allererstes Live-Konzert und es war das letzte Deutschland-Konzert von Rage, bevor die sich aufgelöst haben. Und Ich glaube, es war auch die Zeit, in der man sich politisiert hat und in der man irgendwie zum ersten Mal nicht nur aus Spaß irgendwie über links und rechts gesprochen hat, nicht nur, also wo man zum ersten Mal auch irgendwie eine Emotion hatte zu dem, was man gerade gelernt hat und ein anderes Verhältnis zur Gerechtigkeit hatte. Und ich glaube, was Rage Against the Machine war, ich glaube, die sichtbarste politische Band im großen Rock'n'Roll-Zirkus. Und also mit welcher Wut und trotzdem mit so einer ganz, ganz krassen Genauigkeit, mit der Saca de la Rocha seine Texte geschrieben hat, das ist schon hart. Und gerade bei diesem Song, also wenn er am Ende immer nur noch schreit, Freiheit, 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 das ist, also wie soll es einen denn anders als packen?
Burhan Kobani heute bei den Zwischentönen. Wir hören Rage Against the Machine, Freedom, danach hören wir die Nachrichten und danach melden wir uns wieder zurück. For example, what does the billboard say? Come and play, forget about the movement. Anger is a gift. Zurück zu den Zwischentönen. Mein Name ist Raoul Mörchen, mein Gast der Regisseur Burhan Kobani. Drei große Kinofilme hat er bisher veröffentlicht. Shahada über junge, gläubige Muslime in Berlin. Dieser Erstling hat es dann gleich auch zur Berlinale geschafft. Dann die Neonazi-Studie Wir sind jung, wir sind stark. Schließlich vor 4 Jahren eine neue Interpretation von Alfred Döblins Berlin Alexanderplatz und gerade fertig geworden ist ein Gangsterdrama auf den Spuren von Shakespeares Richard dem Dritten. Zur Musik heute habe ich ja schon eingangs gesagt, ich finde die eigentlich ziemlich rau und ruppig. Herr Kobani, mögen Sie keine Balladen?
Ich glaube, die Zeit ist momentan rau und ruppig. Und ich habe natürlich habe ich irgendwie, finde ich es immer toll, dieses Angebot, wenn man ein längeres Interview macht und sich dann auch Musik raussuchen darf. Und beim letzten Mal, als es so war, das war kurz nach dem Beginn des Ukraine-Krieges und dann konnte ich einfach keine Balladen spielen und habe entsprechend mir Musik ausgesucht und dieses Mal, also bin ich persönlich an einem Punkt, wo ich glaube ich keine Balladen spielen kann. Also nicht, dass ich die nicht im Privaten spiele, aber ich denke, dass man so eine Chance irgendwie dann sein Gefühl irgendwie von ein paar hundert oder tausend Menschen zu kommunizieren mit Musik, dass man das dann auch nutzen muss.
Wie gesagt, rau und ruppig, aber auch mit einer ganz, ganz klaren Haltung. Die haben die Toten Hosen zu einem Mann, der heißt Sascha.
Der Sascha, der ist arbeitslos.
Was macht er ohne Arbeit bloß?
Er schneidet sich die Haare ab und pinkelt auf ein Judengrab. Sie wollen das Schnitzel, das schmeckt gut.
Aus Sintis hat er eine Wut.
Er isst so gern Cibacici.
Kroatin mochte er noch nie. Sascha, der ist Deutscher. Und Deutsch sein, das ist schwer. Und so deutsch wie der Sascha.
Burhan Kobani, einfaches Lied, einfache Botschaft. Nazi Sascha ist eine arme Wurst. Und diese Botschaft ist wie viel einfacher als die Botschaft eines Films, der zur gleichen Zeit spielt wie der Song. Dabei gibt es in diesem Film, in Ihrem Film, durchaus auch einen Sascha. Der heißt da allerdings Sandro. Kahlrasierter, also ganz klassisch Neonazi, kahlrasierter Schädel, Springerstiefel, aggressiv, primitiv, voller Hass marschiert der durch Rostock-Lichtenhagen anno 1992. Aber dieser Sandro ist auch der einzige im ganzen Film, den ich zumindest da ausgemacht habe, der so einfach gestrickt ist. Warum der so einfach und die anderen nicht?
Also wir haben, als wir über das Buch dieses Films nachgedacht haben, über das Drehbuch, wussten wir, dass wir von dem Moment bis Weihnachten Filme über Nazis irgendwie anschauen können und es wären wahrscheinlich immer und immer wieder dieselben Figuren gewesen, die wir gesehen hätten. Und wir wollten es uns und auch den Zuschauern nicht so einfach machen, weil die Nazi-Klischees, die Glatze, die Wütende, die kann man immer irgendwie von sich selbst weg und fortschieben. In meinem Film sind es halt junge Mädchen und Jungs aus der Mittelschicht, aus dem Bildungsbürgertum, die halt zu einem Asylantenheim gehen und uns anstecken wollen. Und das finde ich viel, viel schwerer zu schlucken und viel, viel schwerer zu verarbeiten, als zu sagen, ach ja, das sind ja wieder die typischen dummen Glatzen, die das machen. Mhm. Wenn es so einfach wäre, dann hätten wir heute kein Problem.
Die machen das so geschickt und so atemberaubend, finde ich, in diesem Film, dass einige gesagt haben, sie haben den Tätern ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit geschenkt.
Ich sehe sie ja sowohl als Täter als auch als Opfer. Und ich glaube, wenn wir über Heimat reden, dann reden wir auch über Kids, die zumindest in dieser kurzen Zeit nach der Wende auch ganz schön heimatlos waren, die aufgewacht sind in einem Deutschland, in dem sie nicht aufgewachsen sind und sich plötzlich mit Dingen konfrontieren mussten, die sie nicht verstanden haben und haben halt mit Wut reagiert. Und mit einer ganz, ganz großen Zerstörungswut. Also so sehr, dass sie bereit waren, Menschen abzufackeln. Und mir geht es nicht darum, das zu entschuldigen, aber so weit verständlich zu machen, dass das für uns als Warnung gelten kann, dass es uns auch passieren kann. Weil ich glaube, das Problem, wenn ich jetzt nur mit Klischee-Nazis gearbeitet hätte, dann hätte man sich nie die Frage gestellt, hätte mir das auch passieren können? Wäre ich auch einer von denjenigen gewesen? Und im Zweifel ist halt die Antwort, ja, vielleicht.
Aber nochmal, damit da keine Missverständnisse aufkommen, wie kommen diese Jungs dazu? Also der eine, der hat immerhin, ich weiß nicht, ob der aus der Mittelschicht kommt, also der hat ja diesen Sandro als Bruder, ne? Also den, da würde ich mal sagen, also da ist so mit Abitur nicht so viel her. Oder er hat es ziemlich schnell vergessen, was er da mal gelernt hat. Aber ja, klar, bei dem anderen, der die Hauptfigur eigentlich von dieser Gang hat, der Vater ist irgendwie SPD-Lokalpolitiker und so, ne? Und irgendwie hat man das Gefühl, die stolpern da irgendwie rein. Die haben Pickel, die haben Langeweile, die haben Probleme mit ihrer Libido und auf einmal werfen die aber trotzdem Brandsätze. Mm. Und das ist auch in dem Film, man fragt sich die ganze Zeit, warum macht er das jetzt eigentlich? Eigentlich will er das doch jetzt gar nicht. Ne? Und dann steht er da auf der Balkonbrüstung und ne, in dem brennenden Haus und johlt den Massen zu.
Ich weiß gar nicht, ob ich da klüger als meine Zuschauer bin. Es ging schon sehr stark um die Verführbarkeit und dass wir alle ganz, ganz schnell in eine Situation kommen können, wo wir plötzlich Dinge tun, die wir eigentlich nicht für richtig halten, weil es ein Peer-Group-Gefühl gibt oder weil man in einem ganz bestimmten Stress ist. Wie gesagt, es soll alles keine Entschuldigung sein. Wir hatten damals in der Recherche mit einer jungen Polizistin gesprochen oder beziehungsweise einer Polizistin, die damals eine junge Polizistin war, noch in der Ausbildung und die keinen Dienst hatte vor dem Haus, aber um zu gucken, was passiert ist, zum Haus gegangen ist, also zum Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen. Und bei den Ausschreitungen dann plötzlich zwischen die Fronten geriet und von ihren eigenen Kollegen angegangen worden ist. Und sie meinte, dass sie plötzlich einen Stein in der Hand hatte. Und den hat sie natürlich sofort wieder fallen gelassen. Aber dass das so schnell passieren kann und dass wir nicht gefeit sind und dass das Richtige zu tun oder in einer pluralistisch-demokratischen Gesellschaft irgendwie genau das zu bleiben, pluralistisch und demokratisch, dass das Arbeit ist und dass das nicht, also dass Demokratie nicht ein Abo ist, dass man einfach bestellt oder abbestellen kann, sondern dass wir dafür kämpfen müssen und dass wir so schnell abgleiten können in so einen Albtraum. Ich glaube, darum ging es uns in diesem Film.
Ja, und das Albtraumhafte ist ja eigentlich und war es damals in der Wirklichkeit ja auch, zumindest für mein Gefühl, gar nicht, dass da ein paar irre oder vielleicht gar nicht so irre, was auch immer, Brandsätze werfen, sondern dass da rum so viele Menschen stehen, dass man da vielleicht nicht von Mehrheit, aber von einer Vielheit sprechen muss und dann hofft, dass die nicht repräsentativ sind für diese Gesellschaft, in der wir leben. Sie waren damals 12, als das passiert ist, 1992 im 11 im Sommer. Wissen Sie, wann Sie die ersten Bilder gesehen haben davon?
Live. Es war ja alles live. Es war ja also so, die Sender haben ja alles live über den Äther geschickt. Und ich saß damals, meine Eltern haben damals in Frankfurt am Main gelebt und ich saß am Fernsehen und habe das gesehen und natürlich, wie gesagt, mein Phänotyp ist asiatisch. Natürlich ist es schon extrem verstörend, wenn man zuschaut, wie Menschen, die aussehen wie die Nachbarn und wie die Kindernachbarn und wie die Schulfreunde, dass die drauf und dran sind, ein Haus abzubrennen, wo 150 vietnamesische Gastarbeiter drin sind, die halt aussehen wie ich. Und nach der Premiere von meinem Film kam dann mein Bruder zu mir und meinte, Buan, du weißt schon, dass uns das passiert ist. Und ich war so, nee, ich weiß nicht, was du meinst. Und er meinte, und wir hatten damals im Westerwald gewohnt, wir haben in so einer 600-Seelen-Gemeinde ein kleines Haus, hatten meine Eltern sich gekauft. Und eines Nachts kamen halt Männer in unser Haus und haben an die Fenster, die Rollläden waren unten an die Fenster, an die Türen geklopft und wollten unbedingt rein. Meine Mutter war damals allein mit uns Kindern und die haben halt geschrien, lasst uns rein. Und meine Mutter ist irgendwann, also so, hat natürlich auch irgendwie geschrien und hat irgendwann gemeint, verpisst euch oder ich hole die Polizei. Und dann kam von draußen nur, du brauchst sie nicht zu rufen, wir sind schon da. Und ich hatte ja am Anfang gesagt, dass ich so gut darin bin, negative Gefühle zu verdrängen. Und als mein Bruder mir das gesagt hat, war es plötzlich sofort wieder da. Aber ich hatte in der ganzen Zeit, in der ich an dem Film gearbeitet habe, nicht einmal drüber nachgedacht und habe mich nicht daran erinnert, bis mein Bruder mich darauf irgendwie aufmerksam gemacht hat. Und dann kam plötzlich wieder dieses Gefühl, diese krasse Angst, dass du in einem Haus bist, wo die ganze Zeit gegen die Scheiben geklopft wird und du nicht weißt, ob da jetzt gleich jemand reinkommt. Und ich kann mich an den Ton der Stimme meiner Mutter erinnern und all diese Dinge, und die waren einfach verschüttet. Und dann habe ich sie irgendwie in diesem Film aufgearbeitet, ohne zu wissen, dass ich es tue. Und es war dann schon irgendwie, naja, sagen wir mal, eine interessante Erkenntnis, dass das bei mir passieren kann.
Ja, ich glaube hier, zumindest im Westdeutschland, da komme ich auch her, haben wir es ähnlich natürlich auch vielleicht auch aus anderen Motiven gemacht, einfach zu glauben, das würde hier einfach nicht passieren. Das wäre ein Phänomen von der Gesellschaft, die halt in einem totalitären Staat aufgewachsen ist halt, und das wären so die Restbestände dessen, der Unaufgeklärtheit, ne? Und in der Zwischenzeit, ich habe auch nochmal nachgeguckt, Sie sagten gerade Westerwald, 1990 in Hachenburg ist, glaube ich, der erste dokumentierte Neonazi-Angriff, glaube ich, sogar mit einer Todesfolge, okay, nach der Wende in Westdeutschland, das war gar nicht weit von Ihnen entfernt. Ne? Ich habe das, ja. Mölln, klar. Ne? Mhm. Aber trotzdem hat man vielleicht gesagt aus dem Westen, ja klar, ein paar Ehre gibt es immer, aber zumindest gibt es den Mob nicht drumherum. Und dann passiert aber Folgendes, dass jemand, und das ist für mich also heute absolut unbegreiflich, dass jemand wie Helmut Kohl, 1993 glaube ich ist es gewesen, sich weigert, zur Trauerfeier nach Solingen zu kommen, nachdem da in einem Haus, glaube ich, 5, 6 und fast eine ganze Familie ausgelöscht worden ist. Dürfen wir zumindest diese Hoffnung haben, jetzt auch, wenn die AfD bei 25% irgendwo in Deutschland steht, dass zumindest die Politik sich sowas nicht mehr leisten würde oder nicht, was heißt nicht mehr leisten würde, vielleicht auch das führende Politiker tatsächlich, also so unsensibel und so unreflektiert wie Helmut Kohl damals nicht mehr sind. Außer die 25% vielleicht.
Ich weiß es nicht. Also das kann ich, also dafür bin ich leider nicht Politiker genug oder Politsoziologe genug. Ich traue vielen sehr viel zu. Ich würde es gerne mit den Worten von meinem Englischlehrer sagen, ich habe schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. So.
Ein Einwanderer Boogie jetzt vom britischen Sänger Ghost Poet Immigrant Boogie. Ghost Poet Immigrant Boogie, Burhan Kobani, der Boogie vermutlich kein Tanz, den ihre Eltern je getanzt hätten. Die sind Immigranten. 1970 sind sie geflohen aus Afghanistan. Ende der 1970er Jahre, so ist es richtig, aus Afghanistan. Nochmal ganz kurz für die Leute, die vielleicht nicht mehr wissen, was da los war in Afghanistan in den 70er Jahren. Warum sind die geflohen?
Es gab verschiedene politische Verwerfungen. Es gab einen Schah, also einen König, der gestürzt worden ist. Dann verschiedene andere Putsche, und am Ende ist die sowjetische Rote Armee einmarschiert. Und meine Eltern haben es praktisch so, ich würde es immer ein bisschen überromantisieren, aber mit dem letzten Flugzeug aus Kabul geschafft. Und ich bin ein Jahr später hier geboren.
Wie sind die dann trotzdem nach Deutschland gekommen? Klar, mit dem Flieger, aber das ist kein Land in der Nachbarschaft.
Ich glaube, dass es für meine Eltern eigentlich immer klar war, dass sie eigentlich in die USA wollten und dann auf eine Art und Weise hier hängen geblieben sind. Ich bin ganz froh, dass wir nicht in die USA gegangen sind. Ich habe ein paar USA-Besuche hinter mir und ich finde es dann großartig und es sind auch tolle Leute, aber ich glaube, leben möchte ich dort nicht.
Im Land ihrer Eltern aber auch nicht gerade, ne?
Nee, Afghanistan ist verloren.
Haben ihre Eltern über dieses Land, das sie aufgeben mussten, gesprochen?
Tatsächlich nicht viel. Ich weiß, dass ich als Kind, also als der Krieg gegen die Sowjetunion noch angedauert hat, dass es bei uns einmal die Woche irgendwie plötzlich einen Aufschrei gab und meine Mutter am Telefon geheult hat und irgendjemand gestorben war. Und das dünnt sich dann natürlich irgendwann aus. Entweder sind dann unsere Verwandten geflohen oder waren einfach nicht mehr im Leben. Und ich glaube, meine Eltern haben das dann für sich so ein bisschen ausgespart. Also haben dann für sich dann auch entschieden, dass jetzt hier zu Hause ist.
Ja, waren Sie froh darüber? Auch später noch, dass Sie nach Deutschland gekommen sind?
Ich bin ganz gerne hier. Also so, wir hatten natürlich das Glück, dass wir so als Geflüchtete so der ersten Stunde natürlich auf eine ganz andere Art und Weise aufgenommen worden sind als Verwandte von mir, die dann 5 Jahre, 10 Jahre später kamen. Ich glaube, man war einfach so ein sexy Flüchtling, weil es war der Kalte Krieg und die russische Armee ist einfach einmarschiert und damals wurden ja auch die Olympischen Spiele wurden boykottiert und es war einfach, also so der Krieg wurde dann auch irgendwie politisch benutzt und deshalb war es auch okay, dann hier einen Asylantrag schnell durchzukriegen. Ich glaube, das hat sich dann sehr verändert und es sind jetzt über 40 Jahre her und natürlich haben wir einen anderen Blick auf afghanische Flüchtlinge heute.
In einem kurzen Film, der noch während ihres Studiums entstanden ist, sagt eine türkische Frau, oder der Mann vorher sagt, es gibt so einen Streit in der Familie über das Verhalten der Tochter, glaube ich. Und der Mann sagt, aber wir leben jetzt in Deutschland. Und dann sagt die Frau, die Mutter sagt dann, ja, aber diese Sprache, die tut mir, glaube ich, im Mund, tut sie mir weh.
Die tut mir in den Ohren weh.
Tut mir in den Ohren weh. War das ein Satz, den ihre Mutter auch mal gesagt hat?
Nee, den habe ich tatsächlich von woanders her bekommen. Das war dann ein Freund von mir, der, also mein Produzent, ein Deutsch-Italiener, der den Satz mitgebracht hat und der eben auch seine ganz eigene Migrationsgeschichte hatte. Und ich weiß, es ist wirklich auch schon fast 15 Jahre her oder so, aber ich glaube, dass das etwas war, was aus seiner Familie kam. Also dass diese Verweigerung, Deutsch zu sprechen, weil es einem in den Ohren wehtut, wenn es einmal aus dem Mund raus ist. So.
Ja. Wie sind Sie denn aufgewachsen da mit Ihrer Mutter, glaube ich, dann vor allem und Ihrem Bruder, Sie sagten 3 Jahre jünger, wo nun auch immer genau, jetzt in Frankfurt oder im Westerwald oder hinterher in Stuttgart, haben Ihre Eltern, hat Ihre Mutter versucht, Sie so ein bisschen noch in dieser Tradition Ihrer eigenen Herkunft zu halten und Ihnen vielleicht auch diese Werte zu vermitteln, die Sie wahrscheinlich in einigen Punkten noch ziemlich abweichen von den Werten, die wo auch immer in Deutschland gepflegt werden?
Ich glaube, dass für meine Mutter, und das kann glaube ich jeder nachvollziehen, der mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen ist, dass es für sie sehr schwer war, neben dem, dass einfach der Alltag bewältigt werden musste, dass die Kinder zur Schule mussten und dass der Kühlschrank voll sein musste, dass sie uns da noch hätte eben unsere Kultur mitgeben können. Das Ding war aber, dass mein Großvater aus Afghanistan dann kam, um, es hat viel mit unserer Tradition zu tun, um eben auch die Ehre seiner Tochter zu verteidigen und hier zu sein, um zu sagen, ich stehe zu meiner Tochter, obwohl sie geschieden ist als afghanisch-muslimische Frau. Und es war vor allem mein Großvater, der mir ganz, ganz, ganz viel von dem, was Afghanistan für mich heißt, mitgegeben hat, die Kultur, die Religion. Und der gemeint hat, weißt du, unser Land ist in Trümmern und wir haben nicht viel, wir haben unsere Zunge, Zuban. Und Zuban heißt auch gleichzeitig Sprache. Und das ist das, was wir Afghanen überhaupt noch haben. Und ich glaube, vielleicht bin ich auch deshalb irgendwie im Geschichtenerzählen gelandet, weil dieser Satz so in mir nachklang, dass wir als Afghanen auch Geschichtenerzähler sind und dass das eine Tradition ist, die sich so in unserer Familie auch fortgeführt hat. Und ja.
Wann haben Sie denn für sich gemerkt, dass diese Geschichten, die Sie erzählen wollen, Sie im Film, mit Film erzählen wollen?
Ich glaube, für mich ist es tatsächlich im Studium passiert, denn eigentlich war immer klar, dass Burhan wird aufs Gymi gehen, kriegt Latein und Bio und wird dann sein Abitur machen und dann wird er Medizin studieren und dann wird er nach Afghanistan gehen und dort als Arzt arbeiten. Das war eigentlich, glaube ich, immer so der Plan, der für mich so ausgelegt worden war. Und dann kam aber relativ schnell irgendwie die Erkenntnis, dass ich in all dem, was man braucht, um Mediziner zu werden, nicht gut bin, aber dass mir Sprachen gut liegen, dass ich extrem viel Spaß daran habe, mich in Literatur zu vertiefen und dass ich irgendwie einen guten Umgang mit Narrativen habe. Und Eigentlich wollte ich Rhetorik studieren und Literaturwissenschaften und empirische Kulturwissenschaften und bin eigentlich wirklich nur zufällig dann in den Film reingeraten.
Vielleicht übers Kino, weil Sie etwas gesehen haben, wo Sie gesagt haben, also so etwas möchte ich auch mal machen.
Ich glaube, es waren immer die Bücher. Es war, ich glaube, Film kam wirklich spät zu mir. Ich habe immer viel Film verkonsumiert. Ich habe immer viel Fernsehen geschaut. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich ins Kino gehen konnte. Aber ich glaube, am Anfang waren es die Bücher. Und das waren, glaube ich, meine besten Freunde, als ich ein Teenager war. Und die Sache mit dem Film kam sogar noch einen Schritt später, weil erst kam das Theater. Das war, glaube ich, so eine super intensive Liebe, weil ich war mit 16, 17 in der Schule. Wir sind im Zimmertheater in Tübingen gewesen. Es war eine Vorstellung von den drei Schwestern. Und irgendwie durfte ich dann hinterher die Schauspieler kennenlernen. Und die haben für wenig Geld sich jeden Tag oder jeden Abend 4 Stunden auf die Bühne gestellt, haben geprobt, haben ihre Seele dahin geworfen. Und ich war so fasziniert davon und wusste, dass das will ich machen. Und das mit Film war tatsächlich, das war, ich bin irgendwo falsch abgefahren und dann war ich plötzlich in der Filmhochschule.
Jetzt, wenn Sie sagen, aber ich bleib da nochmal dabei, ich wollte gerne Geschichten erzählen. Am einfachsten geht das natürlich auch am ungestörtesten, wenn man schreibt. Dann hat man sich vielleicht noch mit dem Lektor rumzuärgern, der beim Verlag ein bisschen mitreden will. Aber je mehr Leute im Spiel sind, desto mehr muss man vielleicht auch abgeben von dieser zunächst einmal vielleicht entworfenen Geschichte und sich einlassen auf andere. Im Theater sind es schon ziemlich viele, die dabei sind. Und im Film, also mit einer größeren Masse an Menschen zu arbeiten, um vielleicht noch eigene Ideen durchzubekommen, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Also das sind, glaube ich, zwei sehr unterschiedliche Sachen. Auf der einen Seite die Menschen, mit denen man arbeitet und mit denen man Kompromisse finden muss. Und auf der anderen Seite der Apparat an sich, also so dieses diese riesige Maschine, die man irgendwie braucht, um Filme zu machen. Das mit den Menschen natürlich. Glaubt man, wenn man irgendwie in den ersten Studienjahren seine Bücher schreibt, dass man die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und genau weiß, wie es sein muss. Und für mich war der wichtigste Lernprozess zu merken, dass meine Arbeit immer besser wird, wenn ich sie mit anderen teile, wenn ich auf andere Menschen höre, wenn ich mir Hilfe suche, wenn ich sie brauche, wenn ich in einem Buch nicht mehr weiterkomme oder in der Geschichte feststecke. Und also dieses berühmte Script-Limbo, wenn man irgendwie vor sich hinschreibt und einfach nicht vorwärts kommt. Und dass es immer, immer toll ist, andere Menschen zu haben, mit denen man Ping-Pong spielen kann, mit denen man Ideen austauschen kann, die einen in Frage stellen, die sagen, nee, das funktioniert nicht, das ist nicht gut. Und wenn man es schon nicht ändert, dann zumindest die Argumente finden muss, warum es gut ist. Und diese Arbeit zu leisten, macht meiner Meinung nach Geschichten, Filme besser. Und insofern, ich bin froh, dass ich relativ früh auf meiner Reise Menschen kennengelernt habe. Das sind Produzenten, DrehbuchautorInnen, das sind Redakteure und Redakteurinnen, die mich in Frage gestellt haben, meine Arbeit in Frage gestellt haben, mich gespiegelt haben, mir die Möglichkeit gegeben haben, in den Diskurs zu gehen und klüger zu werden oder von ihrer Klugheit zu profitieren. Und dann fortgesetzt, wenn man dann in den Dreh reingeht, dann ist das die Kameraperson, die Schnittmeisterin, die Leute, die mit einem am Set stehen, die Schauspielerinnen, die so klug sind, weil keiner so tief in die Texte geht, auch ich nicht so tief in die Texte reingeht wie die Schauspielerinnen, dass die, weil sie ja diese Figuren darstellen müssen, eine ganz andere Intelligenz haben, mit der sie Text und Geschichten irgendwie aufnehmen. Natürlich ist es dann meine Aufgabe, zu schauen, dass man den roten Faden beibehält, dass man nicht zu sehr von dem, was man eigentlich erzählen wollte, abweicht und trotzdem sowohl den tollen Gedanken der Menschen, der Situation an sich, keine Ahnung, man hat irgendwie Sonnenschein eingeplant und es regnet, oder einfach auch dem Zufall den Raum zu lassen und zu sagen, okay, das wird jetzt einfach so passieren, mal gucken, wo es hinführt und wir werden damit schon umgehen können, weil wir sind alle klug genug oder gemeinsam sind wir einfach verdammt klug. Und das andere ist natürlich der Apparat. Und das ist vor allem Geld. Und Film ist halt fucking teuer. Und das auf der einen Seite schränkt einen das ein in der Entwicklung von Ideen und dass man immer wieder Kompromisse machen muss und sagen muss, das geht nicht, wir können uns das einfach nicht leisten. Das musst du streichen. Und dann aber auch, dass manche Leute sagen, du, wir haben dir Geld gegeben und wir möchten jetzt, dass du es so machst, weil das ist ein Produkt, das wir hier mitfinanzieren und deshalb musst du auch tun, was wir sagen. Und zwischen all diesen Punkten dann doch zu einem wahrhaftigen Werk oder zu einem wahrhaftigen Film zu kommen, ich glaube, das ist dann tatsächlich die Kunst.
Der nächste Titel auf Ihrer Musikliste, The Third World, ein Song des US-Rappers Immortal Technique. Gibt es eine Geschichte dazu?
Ich mag politischen Rap. Den gibt es auch aus Deutschland. Aber dieser Song, der hat schon eine ganz, ganz starke Kraft. Der ist brutal. Der tut weh, wenn man sich mit dem auseinandersetzt. Yeah.
World, motherfucker. I'm from where the golden diamonds are ripped from the earth, right next to the slave castles where the water is cursed, from where police brutality's not half as nice. It makes the hood in America look like paradise, compared to the AIDS-infested Caribbean slum. African streets where the passport's an American gun, from where they massacre people and try to keep it quiet, and spend the next 25 years trying to deny it. I'm from where they cut your hands off if you make a fist, and niggas throw coca cause the job market doesn't exist. Except slave labor, modern day company store, and peacekeepers don't ever, ever, ever come here no more. From where the bombs that they used to drop on Vietnam.
Third World von Immortal Technique, der Regisseur Burhan Kobani ist zu Gast in den Zwischentönen. Und wer diesen Namen Burhan Kobani früher nicht gekannt hat, der kennt ihn vermutlich doch seit 2020, seit der Premiere seines großen Spielfilms Berlin Alexanderplatz. Der Film ist fast durchweg euphorisch besprochen worden von der Kritik. Er hat jede Menge Preise bekommen, war, glaube ich, auch in der Kinokasse so einigermaßen erfolgreich, so wie er vielleicht so erfolgreich wie ein so schwieriger und anspruchsvoller und auch dreistündiger Film sein kann in Deutschland. Kann man sagen, das war ihn. Ihr Durchbruch?
Ich weiß nicht.
Hat sich für Sie das denn so angefühlt? So, jetzt bin ich einer von denen, die große Filme machen.
Ich war eigentlich immer in der Hoffnung, dass meine Filme davor auch schon gut waren.
Nee, ich hab groß gesagt, weil das ist ein Film, da hat man nach 2-3 Minuten schon den Eindruck, da will jemand nicht nur einen guten Film machen, da will jemand einen wirklich großen Film machen.
Ich glaube, ich habe für mich so einen Satz gefunden, den ich ganz, ganz, ganz wichtig finde in meiner Arbeit. Und das ist, der heißt, warum nicht? Und für mich ist es so, dass ich, wenn ich anfange, Ideen zu entwickeln und mich mit meinen AutorInnen zusammensetze oder in der Vorproduktion von einem Projekt bin und wir darüber fantasieren, was wir machen können und was wir nicht machen können, ist die erste Regel immer, warum nicht? Lass uns drüber reden, lass uns Sachen ausprobieren, lass uns einfach erstmal groß denken, bevor wir es, weil durch die Limitierung von Geld und Zeit und Möglichkeiten müssen wir sowieso wieder klein denken. Lass also erstmal groß denken und Fett abschneiden und kürzer werden müssen wir so oder so. Und deshalb erstmal, warum nicht? Bei diesem Film war es schon so, dass natürlich das Source Material, also das Buch von Dublin, einfach eine gewisse Schwere hatte. Nicht nur, weil es ein grandioses Werk ist und weil es ein wichtiger Teil des literarischen Kanons in Deutschland ist, sondern weil über dem Ganzen natürlich auch immer Fassbinder geschwebt hat. Immer so, also der Geist von Rainer Werner, der das allein durch seine, also Abwesenheit schon zu einem Ding gemacht hat. Und ich glaube, dann hat man einfach dem Stoff entsprechend den Film gemacht und den hätte man natürlich auch komplett anders machen können. Ich hätte auch, ich hätte auch einfach mal eine Geschichte erzählen können von jemandem, der den Roman liest und auf einer Parkbank sitzt und irgendwie das beobachtet, was um ihn herum passiert und dann Verknüpfungen herstellt. Also, dass wir dann, wie Sie sagen, zu so einem großen Film gekommen sind, freut mich natürlich. Aber momentan habe ich gerade jetzt in diesem Moment so eine ganz, ganz große Sehnsucht, mal wieder was Kleines zu machen, was Einfaches zu machen. Mhm. Also das hatten Sie ja schon angekündigt. Ich habe jetzt gerade eine Adaption von Richard III. Von Shakespeare gemacht. Das ist natürlich auch kein kleines Stück. Und gerade deshalb habe ich gerade so eine große Sehnsucht nach ganz, ganz kleinen, einfachen Geschichten. Irgendwas, was ich schnell machen kann und wo ich nicht 2 Jahre lang Klinken putzen und also durch den Förderungsdschungel gehen muss. Und ja.
Ist der neue Film denn auch so ein großer Film?
Also er war auf jeden Fall sehr anstrengend und ich arbeite ja wirklich mit tollen Leuten zusammen und wer meinen Film natürlich auch die Größe gibt, ist mein unendlich begabter und begnadeter Kameramann Yoshi Heimrath. Und was Yoshi schafft, ist also einen Rahmen, um die Realität zu schlagen, die Realität groß und größer macht, als sie da ist. Und das kommt wahrscheinlich meinen Geschichten entgegen. Und dann entstehen plötzlich Sachen, Und dann dazu kommt natürlich das tolle Spiel der Leute. Natürlich kommt dazu die wunderbare Musik von Dasha Dauenhauer, die jetzt zum zweiten Mal auch für mich Musik macht. Und die lassen sich dann alle mitreißen von dem, was wir so peu à peu aufbauen. Und eben dieser Frage, warum nicht? Warum nicht?
Ja. Und ja, aber die jetzt gerade bei dem Fassbender ja schon im Raum gestanden hat. Ne? Da kommt dann irgendjemand daher, den viele Leute noch nicht kennen und dann sagen die, es ist der irre. Leg dich nochmal mit Dublin an, gab's schon mal. Und dann gab's das halt auch schon von Fassbender. War das, wollten Sie sich selbst mal beweisen und sagen, ich messe mich mal an mit so einem?
Ich glaube, das ist wieder mein Talent, solche Dinge ganz, ganz weit von mir wegzuschieben. Ich weiß nur, dass, also ich habe nie wirklich bewusst darüber nachgedacht, dass ich jetzt mit Rainer Werner in den Ring steige oder so und dass das jetzt auf irgendeine Art und Weise verglichen wird, weil wir haben ja nicht eins zu eins die 30er-Jahre-Geschichte erzählt, sondern wir haben es ins Hier und Jetzt verlagert. Wir haben keine Serie gemacht, sondern wir haben einen Spielfilm gemacht und es ist eine Migrationsgeschichte. Und trotzdem war es dann so, dass in den letzten ein, zwei Wochen vor Dreh ich die ganze Zeit Albträume hatte, dass ich am Set stand und dann kam Rainer Werner und hat die Regie übernommen. Und ich habe ihn die ganze Zeit angeschrien, fuck you, piss off, runter von meinem Set, ich führe hier Regie. Und ich glaube, das war glaube ich das höchste der Gefühle. Danach habe ich nicht mehr viel darüber nachgedacht, also wo dieser Stoff schon mal verfilmt worden ist und welchen grandiosen Status er auch hat, weil dann gehst du ein, also dann kannst du gleich einpacken, weil dann, also wie soll man denn atmen, weil ich glaube, Rainer Werner nimmt die ganze Luft aus dem Raum.
Sie haben mal gesagt, Sie hatten ziemlich lange darum gekämpft, für sich zu verstehen, was Sie eigentlich zu suchen haben in dieser Filmwelt, vielleicht auch was ihre Mission ist, was ihr Thema ist, was vielleicht auch ihr eigenes Bild ist. Und dieser Film wäre ein Schlüssel dazu gewesen, das zu verstehen. Was haben Sie da verstanden?
Dass ich immer Filme über Fremde in der Fremde mache und dass dieses Gefühl, gestrandet zu sein und was meiner Hauptfigur in Alexanderplatz halt im ersten Bild passiert, dass er strandet und dass er an der fremden Küste aufwacht und sich orientieren muss und rausfinden muss, ob das zu Hause ist, ob das Heimat ist. Und ich glaube, man braucht dann eben den dritten Film, um zu merken, ich mache ja eigentlich immer wieder Filme zum selben Thema. Und wenn das mein Thema ist, und ich finde es ein Privileg, das zu wissen, was einen umtreibt und warum man sich dem immer wieder ausliefert. Also sowohl, wie Sie sagen, dass man persönliche Geschichten irgendwie auf die Leinwand wirft, als auch ja diese Lebenszeit mit diesem Stoff zu verbringen. Wie gesagt, Berlin-Alexanderplatz, das waren 8 Jahre meines Lebens. Und das war nicht immer einfach. Ich hoffe, dass es sich am Ende nicht nur für mich gelohnt hat, sondern auch für die Zuschauer. Aber ich konnte am Ende feststellen, okay, das ist einfach mein roter Faden in meinem Narrativ. Fremde in der Fremde.
Das haben wir ja schon verstanden, dass Sie ein geborener, auf jeden Fall ein glücklicher Teamplayer sind. Dass das Team Sie nicht beängstigt, diese große Masse an Menschen, die noch mit Ihnen zusammenarbeiten, sondern dass Sie das beglückt und mit aufbaut. Einige Teile von diesen, wenn nicht große Teile dieses Teams, mit dem Sie jetzt schon seit einiger Zeit fest zusammenarbeiten, die kommen von der Filmakademie in Ludwigsburg. War das einfach so ein phänomenaler Jahrgang, dass Sie sich da einfach so bedienen konnten? Oder ist es einfach, wie soll ich das sagen, Treue zu den Freunden von damals?
Ich glaube, wenn Sie 4 Jahre lang in einer 20.000-Seelen-Gemeinde im Schwaben abhängen, dann bonden Sie einfach mit den Menschen, mit denen Sie irgendwie arbeiten oder studieren. Man braucht keine Filmschule. Ich glaube wirklich, man muss nicht auf eine Filmhochschule gehen, um Filme zu verstehen, Filme zu machen oder ein toller Filmemacherin zu sein. Der einzige Vorteil ist, dass man in dieser Zeit, ob das nun 3 Jahre, 4 Jahre oder keine Ahnung, wie lange man so ein Studium stretchen kann, ist, dass man die Menschen findet, mit denen man eventuell zusammenarbeiten und kooperieren will. Dass man die Möglichkeit hat, exklusiv nichts anderes zu tun, als sich mit Film zu beschäftigen und in einem ständigen Austausch zu sein und sich auszuprobieren und zu merken, wow, wir haben gerade 3 Wochen lang miteinander gearbeitet und ich mag dich immer noch und es ist immer noch fruchtbar und immer noch spannend. Wir nerven uns nicht und wir können uns vorstellen, noch einen Schritt weiter zu gehen und noch einen Film miteinander zu machen. Dass wir natürlich auch eine Ausbildung bekommen, dass wir sowohl filmgeschichtlich als auch filmtechnisch ausgebildet werden, das spielt natürlich mit rein. Das heißt aber nicht, dass jeder gut ist für den anderen, dass man durchaus auch mal am Set stehen kann mit Leuten, die man nicht mag. Und das versuche ich halt zu vermeiden. Also mein Motto am Set, wenn ich ein Team zusammenstelle, ist immer keine Arschlöcher und keine Nazis an meinem Set. Mhm. Und das eine bedingt oft das andere. Aber es ist extrem schön, irgendwie eine Bubble um sich herum zu bauen, wo keine Arschlöcher sind.
Aber man kann ja mal für einen Tag nicht grundwegs in seinem Leben, das kann man ja ausgrenzen dann vielleicht, aber für einen Moment mal Arschloch werden in stressigen Situationen und man liest immer wieder davon, dass gerade also die Filmproduktion...
Haben Sie Geschichten über mich gehört?
Nein, aber nicht von Ihnen, aber dass Filmproduktion halt so stressig ist und auch vielleicht dieses Zusammenarbeiten über so lange Zeit mit so einer Gemeinschaft von Leuten, die sich vielleicht irgendwann, man kennt das ja sogar schon im Urlaub, man fährt mit den besten Leuten in Urlaub und nach 3 Wochen kennt man sich eigentlich nicht mehr oder will sich nicht mehr kennen, weil so nah ist man sich gekommen, dass es vielleicht ein bisschen viel war. Müssen Sie eine bestimmte Atmosphäre vielleicht auch kreieren? Oder stellt ihr sich einfach ein mit den richtigen Leuten?
Ich glaube, es gibt verschiedene Strategien. Also natürlich kann es in jeder Art von Kooperation zwischen mehr als 3 Menschen irgendwann zu Stress kommen. Ich weiß nicht, ob das Ihre Zuhörer wissen, aber Film ist eine extrem hierarchisch, militärisch strukturierte Geschichte. Der Baum, an dem man sich entlanghangelt, von oben an der Spitze die Regie und bis unten zu den Setrunnern, ist relativ klar geregelt. Und das ist manchmal verstörend, wenn man darüber nachdenkt, dass es ja eigentlich eine Kunstform ist, in der man über Leidenschaft und freies Gedankenspiel und sowas redet. Es ist, weil es um so viel Geld geht, fucking militärisch. Und da kann es natürlich passieren, dass Menschen, die eine Affinität zur Macht haben, dass sie diese Macht auch ausnutzen, weil sie können es ausnutzen. Das ist total drin, weil die Struktur so gebaut ist. Und ein Projekt anzugehen heißt für mich immer, dass ich versuche, diese Strukturen zu dekonstruieren und die Hierarchien eben von einem Baummaßstab runterzubringen und zu verflachen, so dass man eben nicht mehr diese krassen Abstufungen hat, sondern dass der Setrunner und ich am selben Tisch sitzen und miteinander reden und dass man sich füreinander interessiert und dass wir am Ende sagen, nicht, dass die Leute sagen, Buhan, das ist dein Film, sondern dass sie sagen, das ist unser Film. Und für mich fängt das, ich habe eine ganz, ganz einfache Regel und ich weiß nicht, ob sie irgendwelche großen Probleme löst, aber die Regel ist, ich komme am Morgen ans Set und ich umarme jeden und sag, hab einen guten Tag. Jeden. Ob es ein Catering ist oder der Setrunner, die Schauspieler, vielleicht nicht jeden Komparsen, das ist dann wahrscheinlich zu viel, aber jeder, der unmittelbar am Set mitarbeitet, wird umarmt und ich sage ihm, hab einen guten Tag. Und ich verabschiede jeden, bevor ich das Set verlasse und sag, danke für den Tag. Und was ich festgestellt habe, selbst bei hartgesottenen Filmveteranen ist, dass wenn die Regie das macht, dass das irgendwann alle machen. Und selbst wenn es nicht alle Spannungen am Set löst, selbst wenn es trotzdem zu Streitereien oder zu Konflikten kommt, bringt es so eine Grundstimmung. Und wenn der Fisch am Kopf stinkt, dann muss ich halt dafür sorgen, dass ich nicht stinke, sondern dass ich dafür sorge, dass die Menschen merken, wir sind hier, um miteinander Lebenszeit zu verbringen und wir wollen was Schönes herstellen. Das können wir aber nicht, wenn wir eine Situation erschaffen, wo wir uns gegenseitig wehtun. Das hat für mich funktioniert. Es gibt mit Sicherheit Gegenbeispiele und es gibt mit Sicherheit Leute, die es noch besser machen. Also wenn ich über Fellini nachdenke, der halt ein totaler Set-Tyrann war, wo die Schauspieler Angst hatten, wenn er sich ihnen genähert hat, mit bestimmt Gegenbeispielen, wo man die ganze Zeit nur am Kuscheln ist. Ich habe mich für diesen Weg entschieden und es funktioniert für mich und ich merke, dass die Leute einfach gerne da sind und dann eben dieses bisschen mehr geben, als sie vielleicht normalerweise geben würden, um diesen Film noch schöner zu machen, weil es ihr Film ist und nicht meine.
Das eine ist, die Menschen dann am Set zu behalten, die davor gelagerte Problematik ist, vielleicht die erstmal zu diesem Set zu bringen. Sie sagten, auf der einen Seite haben Sie ein Team, das haben Sie schon in Ludwigsburg kennengelernt, auf der anderen Seite müssen Sie natürlich auch immer wieder neu casten. Und was mir so ein bisschen aufgefallen ist bei Ihren Filmen, Sie haben immer mal wieder junge Schauspieler dabei, die man hinter dann in ein paar Jahren in ganz vielen Filmen sieht. Also zum Beispiel Mariam Sareh, die spielt in ihrem Kino-Erstling Shahada gleich mit. Sie war, glaube ich, sogar noch in einem Studentenfilm von Ihnen. Oder Joel Bassmann, der spielt gerade ganz prominent den Kafka im TV-Mehrteiler von David Schalko und Daniel Kehlmann, der war in Wir sind jung, wir sind stark dabei. Da war der gerade mal 18 oder 19.
Darf ich ganz kurz sagen, Joel, ich habe gerade reingeschaut, die ersten beiden Folgen und du bist so toll. Du bist so toll. Danke.
Wie haben Sie den denn gefunden? Dass der so toll war, konnten Sie nicht wissen, weil der hat ja wahrscheinlich vorher gar nichts gemacht mit 18 oder 19. Liegt Ihnen das Casting? Haben Sie ein goldenes Auge?
Ich habe ganz, ganz tolle Casterinnen. Und das ist natürlich auch ein Berufsstand, der, ich glaube, oft im Film ein bisschen unsichtbar ist. Es gibt keinen deutschen Filmpreis für bestes Casting. Und dabei ist das Allerwichtigste. Ich kann im Grunde den ganzen Tag am Set, am Catering verbringen, wenn der Cast stimmt. Weil dann muss ich nichts machen. Dann zaubern die Schauspieler. Und wenn die Chemie zwischen denen stimmt und die verstanden haben, worum es geht und eben das Talent und die Kraft mitbringen, dann muss ich nicht viel tun. Dann muss ich mich eher zurückhalten. Mhm. Aber so einen Cast kriegt man halt nur zusammen, wenn man wirklich eine tolle Casterin hat. die gucken sich jede Theatervorstellung an, gucken sich alle Schauspielschulen an, die kennen jeden Schauspieler persönlich, haben mit denen schon mal gequatscht und Kaffee getrunken, die wissen, wer diese Menschen sind, die interessieren sich für diese Menschen und können deshalb dann auch uns RegisseurInnen halt tolle Vorschläge machen und sagen, ich glaube, dieser Schauspieler ist gut für die Rolle, aber ich glaube, der würde nicht mit dem zusammenpassen. Sie hat ganz, ganz toll vor 14 Jahren in dem kleinen Film eine Szene gehabt, die hat mich umgehauen, die musst du hier benutzen. So.
Ja. Ja, von den Schauspielern kann man ja eigentlich nicht trennen, aber vielleicht nochmal zur Inszenierung kommen, also Berliner Alexanderplatz auf jeden Fall und die paar Minuten, die sie mir erlaubt haben zu sehen, schon von ihrem neuen Film, der dann irgendwann in die Kinos kommt, über, ja, nach Richard dem Dritten. Die haben eine unglaubliche ästhetische Qualität, die sich drauflegt auf die Geschichte, die sie erzählen wollen und die es vielleicht nicht immer unbedingt braucht, aber der Geschichte natürlich wahnsinnig hilft. Nach ein paar Minuten schon merkt man, das ist einfach ein Kino, das einen wirklich packen will, also wirklich körperlich erfassen will, auch schon von Anfang an mit der Tonspur und es mit ganz, ganz großen Bildern. Ist Wuchten oder Immersion oder was man immer auch nennen will, so eine körperliche Erfahrung vom Kino, etwas, womit Sie was anfangen können?
Also ich, natürlich, wir sind schon Kinder des Amerikaners, also ich bin jetzt 43, ich bin auf jeden Fall ein Kind des amerikanischen Kinos. Und das spielt natürlich mit anderen Mitteln als das französische, mit anderen Mitteln als das deutsche Kino, mit anderen Mitteln als das rumänische oder türkische Kino, weil sie haben, die Mittel. Ne? Ich glaube, dass wir sie oft versuchen, irgendwie nachzumachen und irgendwie dahin zu kommen, aber eben nur mit einem Bruchteil von dem Geld, was dann oft nicht gut funktioniert. Und ich glaube, was mein Kameramann Joshi und ich halt versuchen, ist auf unsere Art eine Interpretation dieser Wucht und dieser Größe herzustellen, die die Amis halt so gut können. Und deshalb finde ich meine Filme auch, das klingt jetzt wirklich komisch, natürlich mache ich Filme in Deutschland mit einem deutschen Cast und trotzdem habe ich das Gefühl, dass die nicht so deutsch sind. Was auch immer ich damit meine, das können sich Ihre Zuhörer selbst zusammen fantasieren. Ich denke halt immer, wenn ich meine Sachen angucke, es sieht nicht wie irgendwas aus, was ich irgendwie in Deutschland schon gesehen habe. Und allein das macht mich schon glücklich. Und ob das nun Wucht oder Größe ist, weiß ich nicht. Aber zumindest nicht das, was wir irgendwie in unserer Sehgewohnheit schon so oft gesehen haben, dass wir es nicht mehr interessant finden, nicht mehr spannend finden, nicht mehr reingezogen werden davon. Sondern lieber für Irritationen sorgen oder vielleicht die ZuschauerInnen auch manchmal zu überwältigen mit was, selbst wenn wir nicht wissen, ob das der richtige Weg ist.
Wenn ich aus einem Film von Ihnen gehen würde und sagen würde, Geschichte hat mich eigentlich nicht interessiert, aber der Film hat mich trotzdem umgeworfen, allein vom Filmischen her, von den Mitteln der Bildgestaltung, der Regie oder sowas, der kann was, wird sie das abtören und sagen, nee, wenn schon, also ich brauche beides zusammen. Oder wird sie das vielleicht schon noch ein bisschen reizen zu sagen, okay, das ist schon mal was, überhaupt das Handwerk, wenn ich sagen, so zu beherrschen, aber auf jeden Fall also so einen Eindruck zu hinterlassen, ne, so eine gewisse Professionalität und vielleicht auch eine gewisse, eben, was ich sagte, Wucht zu entwickeln der Bilder und der Sprache.
Ich hoffe mal, dass das bei meinen Filmen nicht wirklich zu trennen ist und dass die Ästhetik auch immer den Emotionen, den Figuren der Geschichte dient. Und dass, wenn sie wuchtig ist, dass sie es ist, weil die Geschichte, die Figuren das verlangen. Gerade bei diesem neuen Film habe ich mehr als je zuvor auch wirklich an der Gestaltung des Bildes mitgearbeitet. Sowohl im Konzept als auch in dem, was man dann wirklich sieht. Im Szenenbild, im Kostüm, auch in Maske und Haar und sowas. Und da würde ich mich schon sehr gelobt fühlen, wenn jemand sagen würde, oh, das sind tolle, magische, großartige Bilder, weil ich glaube, dass diesmal mehr von mir drinsteckt als je zuvor. Aber grundsätzlich finde ich, dass jeder Mensch, der oder die meine Filme anschaut, für sich entscheiden, was sie gut daran findet oder was sie daran hasst. Und wenn ich jetzt eine Verfilmung von einem Theaterstück mache, das so textlastig ist, dass es kaum eine Sekunde gibt, wo nicht gesprochen wird, kann ich mir schon vorstellen, dass manche Leute sagen, tolle Bilder, aber die Leute hätten auch echt mal die Klappe halten können. Und es wird auch Leute geben, die sagen, ich habe es einfach nicht verstanden, es ist einfach nicht mein Deutsch. Also wenn eine Figur plötzlich in hochtrabendem literarischen Shakespeare-Deutsch anfängt zu reden, dann werden viele Leute auch aussteigen. Wenn das hinterher vom schönen Bild aufgefangen wird, fair enough. Und wenn das ist, was beim ZuschauerInnen hängen bleibt, fair enough. Im besten Fall sagen sie, hey, das war so schön, ich möchte es nochmal angucken und diesmal richtig zuhören. Dann wäre es natürlich perfekt.
Ich habe alle Titel, die Sie mir vorgeschlagen haben, von Ihrer Musikliste gespielt, aber leider nicht in der Reihenfolge oder vielleicht sagen Sie leider nicht in der Reihenfolge. Aber eins habe ich natürlich nicht gemacht, den Schlusstitel, von dem Sie wollten, dass es der Schlusstitel ist, der ist es auch bei uns. Und ich denke mir mal, Sie haben sich was gedacht, einen Remake zu wählen von einem berühmten Song von John Lennon, Imagine.
Ja, Imagine There's No People. Natürlich ist es ein furchtbar kitschiges Lied, aber irgendwie, also gerade in der Fassung, die ZuschauerInnen jetzt hören werden, ist es, John Lennon singt von einer Welt, in der es keine Grenzen, kein Rassismus, kein Hass gibt. Eine Welt, in der wir zusammenleben könnten, also eine totale Utopie. Ich finde, die Version von The Perfect Circle sagt all das, aber mit einer ganz großen Bitterkeit. Und ich weiß nicht, ob es sowas gibt wie eine Utopie, die frei ist von Bitterkeit. Aber ich glaube, wenn wir jetzt nicht wieder versuchen, an der Utopie zu arbeiten, dann haben wir echt verschissen. Es gibt so eine schöne Geschichte. Ich habe jetzt den Namen von dem Komiker vergessen, der erzählt, wie Gott zurückkommt auf die Erde. Und er fragt, wo ist mein Sohn? Ich will den abholen. Und alle sind so, oh fuck, was machen wir denn jetzt? Und reden die miteinander und sagen, okay, wir schicken mal den Papst vor. Und der Papst sagt, wir haben deinen Sohn umgebracht. Und Gott dreht durch. Und die Engel müssen ihn zurückhalten. Und er will so, ah, ich zerstöre euch. Und er beruhigt sich dann aber und er sagt, okay. Ich gehe. Ich komme nicht mehr zurück. Ich lasse euch die Liebe. Und wenn ihr das versaut, dann habt ihr verschissen.
Zum Schluss dann A Perfect Circle, wie gesagt, ein Remake des Klassikers von John Lennon, Imagine. Und das waren die Zwischentöne mit dem Regisseur Burhan Kobani und Raoul Mörchen. Nächste Woche begrüßt der Kollege Florian Felix Wey den Journalisten und Autor Wolf Lotter.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.